nachdem der bisherige Konzertmeister und Hoforganist Bach wegen seiner halsstarrigen Bezeugung und zu erzwingenden Dimission für ganze 4 Wochen allhier arretiert gewesen, habe ich ihm heute die Dimission angedeutet, und zwar mit angezeigter Ungnade. Er wird sich nun umgehend nach Köthen absentieren.
Auch wenn die Entlassung in Unehren für Johann Sebastian Bach das dramatische Ende von 8 musikalisch außerordentlich ertragreichen Jahren am Weimarer Hof ist, der scheidende Hoforganist dürfte recht glücklich gewesen sein, als er Anfang Dezember 1717 in der Kutsche nach Köthen sitzt. All die Querelen und Ränkespiele, die sein berufliches Wirken in Weimar stets belastet und zuletzt völlig überschattet hatten, sind jetzt Geschichte. Am Köthener Hof wird er, der 32-jährige Musiker, ohne Wenn und Aber das Oberhaupt der Kapelle sein. Der Kapellmeister eines erlesenen Ensembles von 17 Virtuosen, die der erst 23-jährige Köthener Fürst Leopold mit großem Aufwand in das kleine Fürstentum gelockt hat. Und das ist wirklich klein. Reichtümer hat es kaum und Einwohner noch weniger. 10.000 an der Zahl, fast die Hälfte wohnhaft in Köthen. Köthen ist eine Stadt, die die Hallenser, Leipziger oder Magdeburger gern als Kuhköthen verspotten. Denn der einzige ernsthafte Wirtschaftsfaktor sind die Viehmärkte in der Stadt, unweit des schon etwas in die Jahre gekommenen Schlosses. Dies mag Bach in der Kutsche durch den Kopf gehen. Aber die harten Fakten vergolden seinen Wechsel in die anhaltische Provinz. 33 Taler pro Monat Festgehalt. Das macht 400 Reichstaler per anno. Ein Gehalt wie das des Oberhofmarschalls, bei weitem genug, um seine Frau, seine Tochter und die 3 Söhne durchzubringen und es im preiswerten Köthen sehr gut auszuhalten. Dazu schon bei Vertragsabschluss 50 Taler auf die Hand. Dieser neue Dienstherr lässt sich nicht lumpen. Bach ist bereit, dafür einen recht hohen Preis zu zahlen. Im Orgelspiel, seiner bisherigen Domäne, die ihn in Thüringen weit berühmt gemacht hat, wird er als Köthener Hofkapellmeister einstweilen nicht mehr glänzen können. Die Schlosskapelle verfügt über eine veraltete, wenig einladende Orgel, und die wird Bach ignorieren. Auch die großartigen geistlichen Kantaten, die er in Weimar zuvor im Monatstakt zu Papier gebracht hat, können vorerst in den Umzugskästen bleiben. Denn der Köthener Hof ist calvinistisch. Im schmucklosen reformierten Gottesdienst ist keine Kirchenmusik vorgesehen. Der neue Kapellmeister ist also nicht für Musik Soli Deo Gloria angestellt. Das mag verwundern, hatte Bach doch noch 10 Jahre zuvor, anlässlich seines Weggangs aus Mühlhausen, den dortigen Ratsherren gegenüber betont, er sehe eine regulierte Kirchenmusik zu Gottes Ehren als den eigentlich Endzweck seiner Laufbahn an. Wir können daraus schließen, dass es andere ausschlaggebende Gründe gewesen sein müssen, die den Shootingstar der Thüringer Komponistenszene ins beschauliche Köthen lockten. Jedenfalls liegt die neue Agenda für ihn klar auf der Hand. Musik schaffen zur Untermalung und Unterhaltung im weltlichen Rahmen. Wenn der Fürst diniert, sich verlustiert, divertiert, repräsentiert, gelegentlich antichambriert und immer wieder mit schönen Tönen gehuldigt sein will.
Leopolds Vortrefflichkeiten, Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns jetzt viel zu tun. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns jetzt viel zu tun. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns jetzt viel zu tun. Mund und Herzen, Ohr und Blicke können nicht bei seinem Glücke, das in Wien folgt. Und Herze, Ohr und Blicke können nicht bei seinen Blicken das im Billigtal getrunken. Das im Billigtal getrunken. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns jetzt viel zu tun. Machen uns jetzt viel zu tun. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns jetzt viel zu tun.
Es sind also der Rang, das Gehalt und die Chance, als Kopf der Hofkapelle eines kleinen Sonnenkönigs tätig zu sein, die Bach nach Köthen ziehen. Und damit die Herausforderung, sich als Komponisten und völlig neuen Gattungen zuwenden zu müssen. Ein Faktor lässt das Unterfangen plausibel erscheinen, und den dürfte Bach schon vom Schwager des Köthener Fürsten, dem Weimarer Mitregenten Ernst August, erfahren haben. Fürst Leopold liebt die Musik. Er spielt selbst ein Instrument und hat einen musikalischen Horizont, der nach Westen bis London und nach Süden mindestens bis Rom reicht. Bach kann sich also der Aufmerksamkeit und Unterstützung seines 9 Jahre jüngeren Regenten völlig sicher sein. Rückblickend behauptet Bach sogar:
In Köthen hatte ich einen gnädigen, die Musik sowohl liebenden als kennenden Fürsten, bei welchem auch vermeinete, meine Lebenszeit zu beschließen.
Tatsächlich war für Fürst Leopold die Musik das liebste Nebenwerk. Nach seiner Ausbildung, auch in den schönen Künsten, an der Ritterakademie in Brandenburg und einigen Auftritten als Tänzer in Berliner Hofopern, war er in den Jahren 1710 bis 1713 auf großer Kavalierstour gewesen. 1710 bzw. 1711 besuchte er die Niederlande, verbrachte mindestens 14 Abende in den Opernhäusern von Amsterdam und Den Haag und ließ reichlich Geld bei den örtlichen Musikalienhändlern, vor allem für französische Musik, namentlich für Opern von Jean-Baptiste Lully. Im Frühsommer 1711 machte er in London Station und dürfte dort Händels Debütoper Rinaldo gelauscht haben. Im Sommer 1712 in Venedig besuchte er ebenfalls die Opernhäuser und erwarb für stattliche Summen italienische Musikalien. In Rom nahm er Violinunterricht, anscheinend sogar beim jungen Johann David Heinichen, und kehrte im Mai 1713 nach Köthen zurück. Unmittelbar nach seiner Rückkehr veranlasste er den prachtvollen Ausbau des Residenzgartens und begann mit dem systematischen Aufbau einer eigenen Hofkapelle. Nach und nach umfasste sie über ein Dutzend Mitglieder, allesamt gestandene Meister ihres Faches, die er für teures Geld weitgehend aus Berlin abgeworben hatte. Der Etat für die Hofkapelle schlug bei seiner Regierungsübernahme im Mai 1716 mit jährlich etwa 2000 Reichstalern Besoldungskosten zu Buche, eine zwar hohe Summe, die jedoch angesichts der in den Kammerrechnungen ausgewiesenen jährlichen Gesamteinnahmen des Fürsten von ca. 75.000 Talern vertretbar erscheint, zumal in Leopolds Regierungszeit die Ausgaben immer leicht unter den ausgewiesenen Einnahmen liegen werden. Angekommen in Köthen, bestätigt sich für Johann Sebastian Bach die zuvor nur aus der Ferne wahrgenommene Musikbegeisterung des jungen Fürsten. Und der Regent bietet ihm Arbeitsbedingungen, wie er sie sich nur wünschen kann. Bereits nach 3 Wochen darf er, übrigens erstmals in seinem Leben, nach Leipzig reisen, um in der Paulinerkirche die neu erbaute Scheibeorgel zu prüfen. Sicherlich ahnt er damals noch nicht, dass die ungleich größere Stadt an der Pleiße ihm 6 Jahre später seine Lebensstelle anbieten wird. Noch 1718 verfügt Fürst Leopold für Bach diverse Vergünstigungen, die allesamt dazu dienen, ihm das Leben, Proben und Musizieren in Köthen noch attraktiver zu gestalten.
Den 1. Oktober 1718, dem Herrn Kapellmeister Bachen einjährigen Hauszins für das Collegium Musicum 12 Daler. Demselben den 13. Oktober wegen habender Probe in seinem Hause und die Clavecin imstande zu erhalten, ebenfalls 12 Reichsdaler.
Es ist gar nicht leicht, heute zu rekonstruieren, welche Gaben und Vergünstigungen genau der Kapellmeister Bach von seinem Fürsten alle empfing und wie sich das musikalische Leben im Köthener Schloss darstellte. Zeitzeugenberichte gibt es nicht. Und auch die womöglich auskunftgebenden Hofarchivalien sind im 19. und frühen 20. Jahrhundert in großen Teilen kassiert, also von den verantwortlichen Behörden planmäßig vernichtet worden. Deshalb sind wir häufig auf Aussagen von Bach-Forschern des frühen 20. Jahrhunderts angewiesen, die sich oft als problematisch erweisen, weil jegliche Quellenangabe fehlt oder die Autoren sich aufs Hörensagen berufen. Manche dieser Aussagen lassen freilich aufhorchen, wie etwa eine hochinteressante Bemerkung im Bach-Jahrbuch 1904 von Rudolf Bunge, geboren 1836 in Köthen.
Bach suchte seine Spielgelegenheiten zu erweitern, indem er ein neues Instrument, das lauten Klavizymbel, ersann, welches er nach seiner Angabe für den Preis von 60 Talern von einem Köthener Tischlermeister anfertigen ließ. Die Rechnung habe ich in meiner Jugend noch im Köthener Archive gesehen und das Instrument selbst im Schlossinventar gefunden.
Rudolf Bunge, seinerzeit übrigens ein bekannter Dramatiker, der das Libretto zu Viktor Nesslers Erfolgsoper Der Trompeter von Säckingen verfasst hatte, dieser Bunge behauptet an gleicher Stelle außerdem:
Bachs Dienstwohnung soll sich der Tradition nach im zweiten Hause linker Hand, wenn man aus dem alten runden, am Gasthofe zum Bär überbauten Tore in die Schalaunische Straße eintrat, befunden haben. Wahrscheinlich fand diese Annahme in unserer Stadt durch eine Beschwerde Bachs, in der er klagt, dass er beim Arbeiten durch das Geklapper der nahen Wassermühle gestört werde.
Von jener Beschwerde, die Bunge selbst nur vom Hörensagen kannte, fehlt heute jede Spur. Und deshalb rätselt die Forschung, war sie Fiktion? Lediglich eine in Köthen tradierte Anekdote? Oder hat Bach sich tatsächlich beklagt? Jedenfalls wäre es eine Sensation, wenn tatsächlich irgendwann ein Brief auftauchen würde, in dem sich der Herr Kapellmeister Bach bei seinem Fürsten über die klappernde Mühle am rauschenden Bach beschwert. Aber da Generationen von Forschern immer wieder die noch vorhandenen Köthener Archivalien durchkämmt haben und dabei kein entsprechendes Dokument fanden, müssen wir jenes Gerücht wohl leider doch ins Reich der Legenden aus dem Zeitalter der Spätromantik verbannen und mit Bunges Trompeter von Säckingen sagen:
Behüt dich Gott, es wär zu schön gewesen. Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein.
Wirklich belastbare Anhaltspunkte zu Bachs Leben und Vergünstigungen in Köthen ergeben sich nur aus den durchweg erhaltenen Hofrechnungsbüchern. Und aus diesen wissen wir, dass sich Fürst Leopold ab 1717 nahezu jährlich für einige Wochen im böhmischen Karlsbad aufhält. Die Leidenschaft für diesen beliebten Kurort teilt er mit vielen Regenten Mitteleuropas. Sie pflegen allesamt mit reichlich Gefolgschaft anzureisen, weshalb im beschaulichen Ort am Südrand des Erzgebirges während der Hauptreisezeit Ende Mai, Anfang Juni gewissermaßen Festspielatmosphäre herrscht. Bach darf an diesem Stelldichein der Regenten gemeinsam mit dem Köthener Konzertmeister und 6 weiteren Musikern der Hofkapelle erstmals im Mai 1718 teilnehmen. Und offensichtlich will Leopold seinen teuren Neuzugang hier im besten Licht präsentieren. Damit Bach im gut 300 Kilometer entfernten Karlsbad sogar auf seinem eigenen Instrument spielen kann, werden keine Kosten und Mühen gescheut.
16 Taler, den Kammerboten und 3 Männern, das Klavizimbel nach dem Karlsbad zu tragen.
Gut möglich, dass der irrwitzige Aufwand betrieben wird, um Bach, dem legendären Tastenvirtuosen, der im Jahr zuvor in Dresden mit seinem Klavierspiel den Pariser Hoforganisten Louis Marchand buchstäblich in die Flucht geschlagen haben soll, im kaiserlichen Bad nun vor all den anwesenden Majestäten, Durchlauchtigkeiten und Exzellenzen erneut ein öffentliches Schaulaufen absolvieren zu lassen. Vielleicht hat Bach für diesen Anlass sogar seine um 1717 entstandene Chromatische Fantasie und Fuge, Bachwerkeverzeichnis 903, zu Papier gebracht. Ein Stück, in dem er unter Anwendung aller spieltechnischer Finessen einen wilden Parforce-Ritt durch die entferntesten Tonarten absolviert und mit Nachdruck demonstriert, dass er längst zum Herrn des Quintenzirkels avanciert ist. Das atemberaubende Stück ist heute ein Prüfstein für alle Klaviervirtuosen. Mit seinem sprechenden Rezitativstil wird es im 18. Jahrhundert das Vorbild aller sogenannten freien Fantasien der Bach-Söhne und Schüler werden. Im 1719 ist Bach wieder mit einem Cembalo unterwegs. Ende Februar reist er nach Berlin, um persönlich beim dortigen Hofinstrumentenbauer Michael Mietke ein sehr großdimensioniertes zweimanualiges Cembalo in Auftrag zu geben. Auch hierfür scheut Fürst Leopold weder Kosten noch Aufwand.
Erster Martius, den Kapellmeister Bachen vor das zu Berlin gefertigte Klavsin und Reisekosten 130 Reichstaler.
Vielleicht kommt Bach bei dieser Gelegenheit erstmals in Kontakt mit dem ebenfalls musikbegeisterten Markgrafen Christian Ludwig von Brandenburg, der im Berliner Stadtschloss eine bemerkenswerte Hofkapelle unterhält. Es wäre jedenfalls denkbar, dass Bach den Erwerb des Mietke-Cembalos zum Anlass nimmt, um dem Markgrafen einen Besuch abzustatten und vor Ort in die Tasten zu greifen. Wenn dem so wäre, hätte er gute Gründe gehabt, den Berliner Hof mit einer Frühfassung jenes Konzertes zu begeistern, das er 2 Jahre später dem Markgrafen als 5. der sogenannten Brandenburgischen Konzerte widmen sollte. Das funkelnde Stück wird zugleich eine Art Geburtsstunde des modernen Klavierkonzertes. Denn im Verlauf des ersten Satzes spielt das Cembalo die beteiligten Soloinstrumente Violine und Flöte buchstäblich an die Wand. Und die Zuhörer mehr und mehr schwindelig. Kurzum, Johann Sebastian Bach muss in den Anfangsjahren seines Köthener Kapellmeisteramtes buchstäblich auf Wolke 7 geschwebt sein. Sein Fürst erfüllt ihm alle Wünsche, spornt ihn immer wieder zu künstlerischen Höhenflügen an und lässt ihm im beschaulichen Köthen über weite Strecken alle künstlerischen Freiheiten, die sich ein Kapellmeister damals nur wünschen konnte. Bach und die Hofkapelle sind sich der Ausnahmesituation sehr wohl bewusst. Anlässlich des 25. Geburtstages von Leopold beauftragten sie den berühmten Dichter Christian Friedrich Hunold alias Menantes, in ihrem Namen ein ausführliches Lobgedicht auf ihren Musikfürsten zu schreiben.
Wir jauchzen unter dir in unserm Kanaan, da, wie zu Babylon, manch fremder Untertan die Geigen höchst betrübt an seine Weiden hänget. Hier klingt ein Jubelton vom Hofe her durch das Land, denn wenn der Fürst vergnügt, wenn seiner Musen Hand die frohen Saiten rührt, wenn der in Freuden pranget, der aller Menschen Wonn und seines Landes Lust, so rührt sein Saitenspiel der Untertanen Brust. Ein Herr, der reich an Huld und hoher Gütigkeit, ist zur Musik geneigt und liebet alle Zeit der Fürsten beste Lust, der edelsten Ergetzen.
Wer freilich genauer in die Rechnungsbücher des jungen Fürsten schaute, wird überrascht bis entsetzt gewesen sein. Denn anders als die unterm Strich ausgewiesenen Gesamteinnahmen von 75.000 Talern suggerieren, hatten sich Leopolds Einnahmen aus Steuern und Handel mit seinem Regierungsantritt im Jahr 1716 beinahe halbiert, auf kaum mehr als 30.000 Taler. Leopolds Mutter hatte zuvor gerichtlich durchgesetzt, dass er seinem jüngeren Bruder August Ludwig das Herrschaftsrecht über zwei Ämter des Fürstentums abtreten muss. Die daraus resultierenden Ausfälle kompensiert Leopold ab 1717 mit Krediten, die er in Wien, Frankfurt und sogar bei seinen eigenen Untertanen aufnimmt und mit dem Verkauf von Herrschaftsrechten und anderem Tafelsilber, allesamt Maßnahmen, die in den Rechnungsbüchern als Einnahmen deklariert sind. Bei Ausgaben, die sich jährlich auf um die 70.000 Taler summieren, produziert der kleine Sonnenkönig also jährlich und trotz empfindlicher Steuererhöhungen ein Defizit, das annähernd in der Höhe der tatsächlichen Einnahmen liegt. ob Bach von diesen ungesunden Finanzverhältnissen weiß? Sie stehen jedenfalls im deutlichen Widerspruch zum großspurigen Gebaren des jungen Regenten, dessen Kuraufenthalte allein schon mit 4.000 Talern per anno zu Buche schlagen. Sicherlich wird Bach aber schnell klar geworden sein, dass er in Köthen nur in der Gunst des Regenten bleibt, wenn er auf seinem Feld liefert und vor den wirtschaftlichen und politischen Missständen die Augen und vor allem den Mund verschließt. Diplomatisches Geschick beweist er schon bei der Taufe seines ersten in Köthen geborenen Sohnes. Der erblickt am 15. November 1718 das Licht der Welt und bekommt die Vornamen Leopold August. Sie stammen von den Paten Fürst Leopold und dessen Bruder August Ludwig. Und auch die Frau des fürstlichen Oberhofmarschalls Nostitz hebt den Bach-Sprössling mit aus der Taufe. 14 Tage später feiert der Fürst seinen 24. Geburtstag. Gut möglich, dass Bach für diesen Anlass die Glückwunschkantate Durchlauchtigster Fürst Leopold, Bachwerkeverzeichnis 173a, komponiert hat. Im ersten Duett singt der Sopran folgenden Text.
Nach landesväterlicher Art er ernähret, Unfall wehret, drum sich nun die Hoffnung paart, dass er werde Anhalts Lande setzen in beglückten Stande.
Diese Hoffnung hatte wohl auch der Kapellmeister und mit ihm die gesamte Hofkapelle. Dass der musikliebende Fürst Leopold auch wirtschaftlich das Land auf Vordermann bringt, damit der schöne Traum, den Bach und seine Kollegen träumten, nicht so bald vergehen würde.
Seinem Zepter lachen.